Jetzt sehen wir einen Krieg im Nahen Osten. Wir sehen fürchterliche Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen durch die Hamas in Israel. Und wir sehen jetzt einen Gazastreifen in Trümmern mit vielen, vermutlich über 10.000 Toten, darunter viele Kinder und Frauen. Und da hören wir nichts mehr. Ich kann die Fakten im Boden nicht beurteilen, aber ich empfinde hier eine Doppelmoral, dass man mit unterschiedlichen Ellen misst. Wie beurteilen Sie diese Situation als Nachrichtendienstler? Wie beurteilen Sie die Kriegsführung von Israel vis-à-vis von einem Gegner, der ja ganz etwas anderes ist, eine terroristische Organisation? Was ist da Ihre Einschätzung?
So, ich kann beantworten, nicht nur als ehemaliger Mitglied des Strategischen Nachrichtendienstes, sondern sogar als Chef der Doktrin der Friedensoperation bei der UNO. Ich habe mich besonders beschäftigt mit dem Schutz von Zivilisten. Und da, man muss verschiedene Sachen anschauen. Zuerst, ein Verbrechen kann nicht ein anderes Verbrechen rechtfertigen, oder? Das ist klar. Egal, was Hamas am 7. Oktober gemacht hat, das rechtfertigt in keiner Weise der kleinste Verbrechen auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Element, der man heute, was ich höre, vor allem die französischen Medien, dass Israel ist berechtigt, weil Hamas am 7. Oktober hat das gemacht, ist im Grunde genommen, das entspricht einer Rechtfertigung des Terrorismus. Weil Terrorismus ist auch das, oder? Am Schluss, wenn ein Terroristen schlägt in Europa, weil seine Bevölkerung in Syrien oder in Irak betroffen wird, das ist genau das Gleiche. Ein Verbrechen in Irak kann nicht ein Verbrechen in Europa rechtfertigen. Das Gleiche gilt für Israel und Palästinien.
Jetzt sagt natürlich Benjamin Netanyahu in einem Interview mit Die Welt und der Bild-Zeitung, da sagt Benjamin Netanyahu, die Leute, die jetzt Israel da kritisieren, dass es viele zivile Tote gibt in Gaza, das sind Leute, die wollen unser Selbstverteidigungsrecht absprechen. Die wollen nicht, dass wir uns selber verteidigen, denn was sollen wir machen? Dieser Feind versteckt sich unter Spitälern. Nur schnell, das ist ja das Argument von Netanyahu. Und ich höre auch, das sage mir auch, die sagen, die israelische Armee, die gebe sich enorm viel Mühe mit Flugblättern, mit Zeichen, um der Zivilbevölkerung zu signalisieren, dass sie gehen soll. Und damit wird gesagt, das seien keine Verbrechen. Wir machen im Grunde alles mehr oder weniger richtig im Gazastreifen. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
Nein, erstens, was das Selbstverteidigungsrecht angeht. Israel hat natürlich das Recht, seine eigene Bevölkerung zu schützen, hat sogar eine Verpflichtung, das zu tun. Das ist klar. Aber Selbstverteidigung ist ein Begriff, der klar in der UNO-Charta definiert wird. Und das wird im Grunde genommen zwischen zwei Staaten, das heißt, wenn man angegriffen wird in ein kriegsmäßiger Art, man kann antworten in kriegsmäßiger Art auch. Aber hier, man hat ein ganz anderes Verhältnis. Man hat ein Verhältnis zwischen einer Besetzungsmacht und einer Bevölkerung, die unter Besetzung ist. Und daran ist diese UNO-Charta, der Artikel 51 der UNO-Charta, kann dann nicht angewendet werden. Das heißt, dass wenn Israel sich gegen Hamas schützen will, muss Maßnahmen gegen Terroristen nehmen, aber das sind nicht die Maßnahmen, wie man in einem full-fledged Krieg sein. Punkt 1. Punkt 2, egal was, ob man Flugblätter schickt oder nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, dass im internationalen humanitären Recht die Kriegshandlungen im zivilen Gebieten sind klar so nicht definiert, sondern man hat klare Prinzipien, um Massakern zu vermeiden. Es sind drei Prinzipien. Erstens, es gibt ein Diskriminierungsprinzip. Das heißt, man muss die Waffen, egal was es ist, das kann Panzer, das kann Bomben, das kann auch das Gewehr, kann man einsetzen, nur wenn man klar zwischen Zivilen und Militärleute diskriminieren kann. Punkt 1. Zweitens, es gibt ein zweites Prinzip, der darüber kommt, das ist Prinzip der Proportionalität. Das heißt, man kann nicht ein Mensch mit einer Flugbombe zerstören, was übrigens die Israeli regelmäßig tun, wenn die eine Persönlichkeit der Hamas oder der islamische Dschihad töten wollen. Die nehmen eine Bombe mit 500 oder 1000 Kilo und das zerstört fast ein ganzes Gebäude und mehrere Familien, um nur einen Mensch zu erreichen. Das ist das Prinzip der Proportionalität. Das ist falsch.
Und das sehen Sie, also wenn ich das einfach noch einmal anwende, Sie sagen, also Israel verletzt eigentlich diese Grundsätze durch die Kriegsführung
das
in
ist genau
Gaza.
Das. Und das sind faktische Sachen. Das ist nur faktisch. Das dritte Prinzip im humanitären internationalen Recht, das ist Prinzip der Vorsicht. Dass wenn man nicht weiß, wer oder wenn meine Waffen erreichen will oder betreffen will, dann werde ich diese Waffe nicht einsetzen. Man muss andere Waffen einsetzen. Und das ist nachher, wenn man diese Prinzipien anwendet, das heißt nicht, dass Israel nichts gegen Hamas tun kann, aber es muss andere Methoden anwenden, zum Beispiel Special Forces mit Leuten, die gezielt mit Snipers und Spezialeinheiten, die können gezielt die Leute eliminieren. Das wäre die Möglichkeit. Das Problem ist, dass Israel will seine Leute nicht gefährden und damit sie nehmen nur die Waffe. Übrigens, die Amerikaner, die Franzosen und die Briten haben genau das Gleiche gemacht in Irak, in Syrien und in Afghanistan. Man will nicht das Risiko eingehen, eigene Leute zu gefährden, und dafür nimmt man große Mittel, man zerstört Leute. Das ist auch diese. Und übrigens hat auch der Verteidigungsminister, wenn mich nicht neu täusche, in Israel gesagt, oder das sind menschliche Tiere, oder? Das heißt, man hat am Schluss keine Betrachtung für das menschliche Leben. Und das ist genau was zu beurteilen.
Das ist ja eine der ganz gefährlichen Tendenzen, die man immer sieht im Krieg, diese extremen Feindbilder. Oder wenn man zum Beispiel sagt, das ist eine Zeitenwende oder es ist ein Zivilisationsbruch, was passiert ist. Und wenn ich mit einem Zivilisationsbruch zu tun habe, dann darf ich ja den Zivilisationsbrecher, den darf ich ja dann ganz hart bestrafen. Sie kennen
aber
das berühmte...
Entschuldigung, wenn ich damit komme. Das Wichtige ist, dass man hat über diese Clash of Civilization, man hat darüber sehr viel gesprochen und so weiter. Das Problem ist, dass wir ziehen nicht die Konsequenzen von dem. Ich habe vor 20 Jahren ein Buch über asymmetrische Krieg, das Titel der Buch war Asymmetrische Kriegführung, die Niederlage des Siegers. Die Niederlage des Siegers. Und das war bereits vor 20 Jahren, genau 20 Jahren, das war genau über die Problematik der Palästina orientiert. Und da habe ich festgestellt, dass man kämpft. Wissen Sie, die Kriege, die man in Europa gehabt haben, und das Gleiche gilt übrigens heute in Ukraine und so weiter, das sind Kriege zwischen Leuten, die ungefähr die gleiche Logik haben, die haben andere Strategien, andere Denkweisen, aber allgemein, wir haben die gleichen Grundsätze zum Denken. Wenn man in Nahost und in Afrika, und ich bin sehr, bin insgesamt 5 Jahren oder sogar mehr in Afrika gewesen, ich habe mich mit Rebellengruppen befasst und so weiter, so, ich kenne das Thema ziemlich gut. Da, das Problem ist, dass man kämpft mit Leuten, die eine ganz andere Logik haben, die andere Auffassung des Lebens, andere Auffassung der Gesellschaft, andere Auffassung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man Kriege ist nicht, oder Kriege, ein Krieg zu führen, das ist nicht einfach, auf Leute zu schießen. Es geht darum, den Feind zu verstehen, wie er denkt.
Und die Ursachen zu bekämpfen, die vielleicht dazu geführt haben. Und da kommen wir gleich an die nächste Frage. Für mich war ja das sehr schockierend und glaube für viele, diese Bilder vom 7. Oktober, dieser unglaubliche Hass, der ja in diesen Bildern zum Ausdruck kommt und in diesem Angriff. Und ich möchte Ihnen dazu zwei Fragen stellen. Erstens, wie ist es zu erklären, dass Israel, der besten Armee der Welt, oder einer der besten Armeen der Welt heißt es, mit einem unglaublichen Sicherheitsdispositiv, wie war es möglich, dass diese terroristischen Gräueltaten über Stunden offenbar stattfinden konnten? Das verstehe ich nicht. Und das Zweite ist, was ist die Wurzel dieses extremen Hasses, der da zum Ausdruck kommt? Ich will das nicht moralisch bewerten, ich möchte das auch nicht rechtfertigen, aber mich interessiert mit einem Nachrichtendienstler der medizinische Blick sozusagen, die kalte Diagnose. Also wie war das möglich, dass Israel so ausgetrickst werden konnte? Und zweitens, was ist der Grund dieses extremen Hasses der Hamas? Das ist ja, glaube ich, eine neue Qualität.
Ja, über die Überraschung der israelischen Armee und der israelischen Streitkräfte allgemein, es ist schwer zu beurteilen, weil es sind sehr viele Theorien, dass vielleicht die Israel oder die Regierung hat das extra gemacht und alle Warnungen und Vorwarnungen einfach vernachlässigt und so weiter. Es kann sein, ich weiß es nicht. Aber man muss nicht vergessen, dass auch das best vorbereitete Armee oder System kann überrascht werden. So, für mich, das ist nicht Überraschung, ist, wenn ein Angreifer bestimmt einen Angriff machen will, er macht seine Vorbereitungen ganz heimlich und so weiter. So, für mich, das ist vorstellbar, dass ein Land auch mit so viele Elektronik und Überwachungsmittel und so weiter, das ist mir völlig, übrigens wissen
Sie... Also die Sicherheit, weil ich schaue immer noch etwas auf die Uhr, Entschuldigung Herr Boetz, ich will das nur, also man kann sozusagen dieses Überraschungs, es gibt keine totale Sicherheit, auch wenn man in dem Sinn ein scheinbar lückenloses Netz hat. Jetzt eine Frage, dieser Hass, was ist der die Wurzel des Hasses. Es gibt das berühmte Video von General Charles de Gaulle. Da wird er auch kritisiert für dieses Video. Und er sagt 1967 über Israel, er sagt, man fragt ihn, qu'est-ce qui se passe in Israël? Est-ce que vous pensez, mon général? Und er sagt, vous savez, l'Israël, c'est une occupation. Et si vous avez une occupation, ça donne la répression, ça donne la déportation et la résistance. Das war quasi seine de Gaulle'sche Interpretation, also eine Besetzung von Gebieten führt zu Unterdrückung, führt zu Deportationen und es führt zu einer Résistance. Ist das, was wir jetzt sehen im Nahen Osten, ist das die Resistance gegen die Besatzungsmacht Israel? Wenn man das fragt,
das ist genau so. Übrigens, man muss auch anerkennen, dass wir, die Palästinenser, nie, oder mindestens die Israeli, haben die Palästinenser nie als richtige Partner betrachtet. Das heißt, auch in den Diskussionen und so weiter, die haben auch die Verträge nie respektiert oder die haben Umwege gefunden für die Besetzung zum Beispiel des Westbank in der besetzten Gebieten und so weiter hat, was auch geht mit dieser Hass, glaube ich, das ist der Fakt, dass Israel kann sich leisten, so viele Sachen ohne irgendwelche Sanktionen zu haben. Das heißt, es sind Zehnten von Resolutionen der UNO, die von Israel nicht respektiert worden sind. Und es hat nie irgendwelche Sanktionen gegeben oder Maßnahmen dagegen gemacht. Das heißt, das gibt ein Gefühl von Unrecht, der den Hass, und da sieht man übrigens genauso in Frankreich mit alle diese Akten von Antisemitismus. Das hat das genau gleiche Wurzeln. Wenn man nur parteilich eine Seite betrachtet, ohne das kritisch zu beurteilen, und wenn ich sage kritisch, ich sage, das muss das muss nicht besonders gegen Israel sein, das muss recht objektiv, neutral sein, aber wenn man merkt, es gibt etwas falsch, dann muss man das anerkennen, oder? Ja. Und ja. Das, wenn man das nicht anerkennt, das erhöht das Gefühl der Unrechtsichtigkeit, ich weiß nicht, ob das...
Der Erniedrigung, der Ungerechtigkeit, genau.
Genau. Und das ist genau, was den Hass futtert, sozusagen.
Jetzt sagt aber, ich habe viele jüdische Freunde, und die sich auskennen, wir haben eine Nahost-Korrespondentin in Tel Aviv, und wenn ich so argumentiere mit dem De Gaulle-Argument, wie vorhin, dann sagt er zu mir, Roger, du liegst völlig falsch. Wir haben es hier mit einer ganz anderen Gefahr zu tun. Die Hamas möchte das Existenzrecht von Israel zerstören. Die Hamas möchte die Juden umbringen, steht in der Charta von 1988. Sie möchten uns ins Mittelmeer hineintreiben. Und es gibt viele, viele Menschen im Nahen Osten, in der arabischen Welt, die mit diesem Ziel sympathisieren. Und wir müssen die Abschreckung unseres Staates bekräftigen. Und wenn wir Schwäche zeigen, wenn wir nur mit Special Forces diesen Krieg führen, diesen fürchterlichen Terroranschlag, sozusagen unser Gegenschlag, dann wird das eben als Schwäche ausgelegt, und dann ist Israel in seinem Existenzrecht bedroht. Und ich nehme das ernst, diese Aussagen. Ich glaube, dass sehr viele Israelis, ich bekomme auch solche Zuschriften, sehr viele Israelis haben das Gefühl, ihre staatliche Existenz ist bedroht. Die Juden, die im Holocaust 6 Millionen umgebracht in Europa, sie haben kein sicheres Land mehr. Israel ist kein sicheres Land. Und darum muss man mit dieser Härte zurückschlagen. Was sagen Sie zu diesem Argument?
Zuerst, ich muss sagen, ich bin in Kontakt mit sehr vielen Journalisten, vor allem in Amerika, oder? Ich habe vier Jahre in Amerika gelebt und habe ziemlich viel Kontakte mit jüdischen Journalisten in Amerika. Und das sind die größten Kritiker von Israel. Und sie haben sehr viele Websites und Zeitungen und so weiter. Das sind die größten Kritiker von Israel. Punkt. Das ist der Punkt 1. So, nicht alle Juden sehen da, wie es ist in Israel gedacht wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2, Sie haben das selber erwähnt. Sie haben erwähnt die Hamas-Charta von 1988. Aber diese Charta ist nicht mehr gültig. Es gibt eine neue Charta, die wurde im 2017 geschrieben und die hat die andere ersetzt, und da drin es geht, das Wort jüdisch wird nicht einmal erwähnt oder ist erwähnt, aber im friedlichen Sinn. Das heißt, die sagen, wir haben nichts gegen die Juden, wir haben gegen die Zionisten. Das heißt, die Regierung, die politische Dimension, nicht wegen das Volk. Wir möchten friedlich mit den Juden leben. Und es geht kein Wort über die Zerstörung von Israel. Und das ist die Charta vom Hamas. Aber hier interessanterweise, niemand erwähnt diese neue Charta. Man erwähnt immer noch die Charta von 1988, weil da wurde damals tatsächlich von der Zerstörung von Israel und so weiter gesprochen. Aber Hamas hat in 2005 als die Israeli die Gaza-Streife verlassen haben, hat Hamas die Sache übernommen sozusagen, hat angefangen, sich politisch einzusetzen und hat eine politische Wende haben wollen. Wir haben das verhindert. Wir haben das verhindert. Aber die Zielsetzung des Hamas war, eine politische Bewegung zu werden. Mhm. Und damit, die haben auch politisch eingewirkt, die haben dafür auch sehr viel Unterstützung gehabt in Palästina. Und das war die Idee. Und dafür im 2017, die haben diese neue Charta geschrieben und die ist gar nicht gegen das jüdische Volk, absolut nicht. Und die hat ungefähr die gleiche Meinung, die haben im Prinzip die gleiche Meinung oder eine ähnliche Meinung wie den Geist der Resolution 181 von 1947, die damals eine Teilung des Landes wollte, aber mit einer Absprache zwischen die beiden Völker. Eine Absprache, die nie stattgefunden hat. Das heißt, dass die Idee der Resolution war, dass im Gebiet, sagen wir mal jüdischen Gebiet, es war noch keine Israeli damals, oder? Im jüdischen Gebiet sowie im arabischen Gebiet, es würde Referendum geben, es würde Absprache geben zwischen der Bevölkerung und den Behörden, um eine friedliche Teilung des Landes zu haben. Und das ist ungefähr die gleiche Haltung des Hamas heute. Ja, heute. Übrigens, der Hamas hat die Grenzen vom Juni 1967 angenommen. Das heißt, das ist völlig was der Hamas sagt, ist völlig kompatibel mit was UNO-Resolution also, gesagt hat.
Sie sagen, aber ich meine, man muss sagen, wenn die Hamas so rational sich entwickelt hat, wieso macht sie dann eine derartige Gräuelattacke? Weil mit diesen terroristischen Aktionen hat sich ja Hamas komplett eigentlich ins Abseits manövriert, dass selbst Leute, die Sympathien haben für Palästina, kommen in eine Art Erklärungsnotstand und müssen dann sagen, ja, aber um Himmels Willen, wieso sind sie dann so brutal vorgegangen? Das sieht ja geradezu danach aus, und das hat mir auch ein jüdischer Autor einmal erzählt. Er hat gesagt, weißt du, mit dieser Brutalität, mit dieser Bestialität möchte man Israel dermaßen provozieren, dass die Gegenreaktion einen derartigen Hass auf Israel auslöst, dass der dann wiederum Israel unter sich begräbt. Also so wird das auch interpretiert.
Ich bin nicht im Kopf vom der Dirigenten vom Hamas und so weiter. So genau, was sie im Kopf hatten, kann ich nicht sagen. Aber wir kennen auch nur ein Teil der Geschichte. Das ist immer das Gleiche. Es sind seit 2021 Diskussionen, Hamas hat versucht, Verhandlungen mit der Regierung zu haben für die Befreiung von alle diese Leute, die im Gefängnis sind in Israel, die Palästinenser, nicht nur von der Gaza-Streife, sondern auch vom Westbank, und die zum Teil verhaftet worden sind ohne irgendwelche Anklage, oder? Und Es sind Verhandlungen und die Israel hat immer diese Verhandlungen abgelehnt. Das heißt, dass langsam ist die Idee gekommen im Hamas, dass vielleicht sollte man Gefangenen selber haben, um dann einen Austausch machen mit Israel. Das ist ungefähr, das ist die Mechanik. Ob das richtig passiert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Das muss, da muss man auch aufpassen, auf was gesagt worden ist. Was man weiß vom 7. Oktober, ist nur sich teilweise richtig. Man hat Zeugen, das heißt israelische Zeugen, die sagen eine völlig andere Geschichte, als was unsere Medien sagen, dass zum Teil der größte Teil der Leute, die gestorben sind an diesem Tag, waren eigentlich von der israelischen Armee getötet. Und das geht zusammen mit vermutlich die Frage, die vorher Sie gestellt haben, dass am 7. Oktober die israelische Armee wurde auf dem falschen Fuß genommen sozusagen und hat reagiert und zwar mit Panik. Und wenn man sieht, wie übrigens Interviews von Soldaten, von israelischen Soldaten, man merkt, und die sagen selber, dass sie haben mit Panik reagiert. Und man hat geschossen, auch wissend, dass es israelische Zivilisten da waren.
Also wenn ich nur schnell einfach, meine, ist natürlich schwierig, ich habe jetzt auch mit unserem Korrespondenten gesprochen, der natürlich mit Leuten geredet hat, die in diesen Gebieten waren, die ihm schon auch solche Gräuelgeschichten. Ich sage mal, es ist sicher nicht ganz einfach hier, da gebe ich Ihnen
alles klar, alles
Wahrheit
klar,
aber festzulegen. Aber es gibt eine Diskrepanz. Ich wollte nur, weil wir langsam die Zeit im Griff auch haben, die Zeit im Griff haben müssen, möchte ich noch versuchen, etwas zum Abschluss in die Zukunft zu schauen, Herr Bo. Und zwar ist es interessant. Man hatte am Anfang die Befürchtung, dass das eskaliert. Und jetzt sehe ich Meldungen, Bloomberg, interessant, Saudi-Arabien hat offenbar mit dem Iran bestimmte Abkommen oder Vereinbarungen getroffen, dass man wirtschaftlich zusammenarbeitet, dass man Dinge macht. Und die Erwartung von Saudi-Arabien ist, dass Iran sich zurückhält. Und dass man jetzt nicht hier diesen Krieg, diesen Gaza-Krieg zum Anlass einer Eskalation nimmt. Wir sehen auch, dass die arabische Welt nicht explodiert ist aufgrund dieser Bilder. Meine Frage, sehen Sie hier ein baldiges Ende? Also kommt das zum Glück nicht so schlimm heraus, wie man vielleicht gedacht hätte? Wie wird es da weitergehen? Was ist da ein Szenario jetzt aus Sicht des Nachrichtendienstlers?
So, zuerst, man muss sehen, dass die arabischen Länder haben nicht emotional reagiert, sondern ganz vernünftig. Und es gab vor kurzem ein Treffen der Arabischen League und der Organisation von den Arabischen Staaten. Und einige wurden enttäuscht, dass dieses Treffen hat nicht eklatante Ergebnisse gegeben und man hat nicht eklatante Maßnahmen getroffen und so weiter. Aber im Grunde genommen, die arabischen Staaten haben das ganz, die haben ganz vernünftig reagiert. Die haben gewisse Maßnahmen getroffen, die nicht spektakulär sind, aber wichtig sind. Aber das ist immer Schritt mit Schritt, oder? Das sind Leute, die sind angewöhnt zu verhandeln und die haben das so gemacht. Und wichtig ist, dass heute zum Beispiel die Reden mit Iran. Iran hat nie gesagt, sie würden irgendetwas tun in diesem Konflikt mit Gaza. Das ist nicht sein Kampf. Das gilt auch für Hezbollah. Ich glaube, was die Informationen, die ich habe, zeigen, das sind vor allem die Israelis haben auf Hezbollah geschossen als Dissuasionsmaßnahmen sozusagen, aber Hezbollah hat nie. Übrigens, Hezbollah hat nicht die gleichen Ziele wie die Palästinenser. Ja, ja. Die wollen nicht Territorien befreien, außer was genau an der Grenze von zwischen Israel und Lebanon ist. Und was das sind, aber das sind nur einige Quadratkilometer, das ist nicht viel. Und Hezbollah will nicht da einen Krieg eingehen, nur für das. Das ist ganz klar. So, das heißt, die arabischen Länder haben eine vernünftige Stellung genommen. Die werden schrittweise gehen. Aber sicher ist, dass im Moment man sieht, dass die amerikanische Führung sieht, dass den Support oder die Unterstützung von Israel stark gesunken ist. Und jetzt, obwohl die Israeli taktische Vorteil haben im Feld, die haben einen strategischen Nachteil gehabt. Es sind mehr und mehr Leute in Amerika und in Europa, auch die Leute, die damals sehr massiv für Israel waren, die heute sehr kritisch gegenüber Israel sind. Weil es geht nochmals, ich sage, wie was ich vorher gesagt habe, ein Verbrechen kann nicht ein anderes Verbrechen rechtfertigen.
Also
und
Sie
das
sehen,
ist klar.
Ja, Sie sehen hier also eine, ich sage jetzt mal, eine Perspektive der Sachlichkeit. Ich möchte meine letzte Frage stellen, Herr Bo. Wir haben ausführlich gesprochen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns Ihre Zeit hier offerieren und Ihre Expertise. Sie beschäftigen sich Ihr Leben lang mit Konflikten. Sie haben sich in den Kriegsgebieten bewegt. Sie haben in den fürchterlichen Abgrund hineingeschaut. Jetzt kommen wir auf die Weihnachtszeit, jetzt kommen wir auf das Fest der Liebe, könnte man sagen. Was ist für Sie eigentlich die beste Nachricht aus letzter Zeit? Oder wo sehen Sie einen Lichtblick am Horizont dieser sehr, sehr dunklen außenpolitischen Wolken?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe keine große Lichtblick. Aber ich habe Vertrauen. Wissen Sie, ich habe, wie Sie gesagt haben, mich befasst mit sehr vielen Konflikten. Ich habe verhandelt mit Islamisten in Sudan vor allem, in Darfur, im südlichen Teil des Landes. Ich muss sagen, die Islamisten haben mich nie betrogen. Die sind immer treu zu ihrem Versprechen gewesen. Wenn sie etwas gesagt haben, die haben das gemacht. Immer. Und ich glaube, so ich selber, ich habe nicht die gleiche Einschätzung von Hamas wie den anderen. Ich glaube, das ist ein Widerstandsbewegung. Okay, die sind brutal. Okay, das ist alles klar. Und das andere, das muss auch internationale Kommissionen und so weiter, Untersuchungskommissionen bestimmen, was passiert ist. So, ich will nicht beurteilen, was ich nicht gesehen habe. Aber ich glaube, und bisher, ich muss sagen, alles, was der Hamas gesagt hat, die haben das gemacht, was sie sagen. Die haben sich eingehalten, immer. Waffenstillstand gebrochen worden, ich habe das sehr gut geschaut, das wurde immer von Israel gebrochen. Nie von den Hamas, immer. Aber man sieht das in unseren Medien nicht. Deshalb, das Problem ist, dass wir sind sehr schlecht informiert, auf was passiert. Und wir nehmen, oder unsere Medien nehmen nur, was in der Interesse ihrer Sache ist. Nicht unbedingt in der Interesse des Friedens oder in der Interesse des gemeinsamen Interesse, nur in einige Interesse. Und das ist, ich habe das wirklich im Detail studiert und jedes Mal, ich finde das gleiche, auf Englisch man sagt Pattern, das gleiche System
Muster,
sozusagen.
Gleiche Muster.
Genau, gleiche Muster. Und
was ist der Lichtblick?
Der Lichtblick ist, dass ich hoffe, dass einigermaßen, und man sieht, es kommt langsam, dass wir auf beide Seiten zur Vernunft gehen und dass man nicht nur einfach mit Gewalt denkt oder gewaltsam mit gewaltsamen Decken geht, aber dass man ein bisschen mit Vernunft. Es geht vor allem um das Leben von so Zivilisten, von allen oder auf beiden Seiten. Aber die Israel muss auch sehen, das ist auch in ihrer Interesse, eine politische Lösung zu finden. Das Problem wird todsicher nicht mit Gewalt gelöst werden. Das kann nur eine zeitweile Lösung bringen, aber nicht eine dauernde Lösung bringen. Und ja, ich glaube, das ist für mich, was man
der Hoffnungsschimmer sollte. Der Hoffnungsschimmer. Also man kann Hass nicht wegbomben, sondern man muss ihn politisch bewältigen, man muss ihm die Grundlagen entziehen. Und das Zweite, was ich von Ihnen auch gelernt habe, das Wahre ist immer das Ganze. Man muss auf beide Seiten schauen und man muss auch bereit sein, die Welt durch die Augen des anderen, vielleicht auch des Gegners, anzuschauen. Herr Bo, ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie hier Ihre Sichtweise vorgetragen haben. Das ist wichtig, dass man eben verschiedene Perspektiven hat. Ich freue mich, wenn wir im Gespräch bleiben. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Zuversicht, dass Sie da Ihre Aufklärungsarbeit auch in Zukunft leisten. Sie beschäftigen sich ja wirklich mit Themen, wo man Depressionen bekommen kann, aber Sie machen auf mich keinen depressiven Eindruck. Ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und alles Gute zu Weihnachten und ich hoffe, dass man sich dann spätestens im neuen Jahr wieder sieht und dass dann die Wolken am Horizont vielleicht etwas heller geworden sind. Machen Sie es gut, alles danke Gute, sehr. Bonne chance und merci beaucoup.
Merci, danke sehr.